Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die EU-Kommission möchte die Vorschriften für gentechnisch veränderte Pflanzen lockern und stellt heute Mittag ihren Gesetzentwurf vor für die Reform der Regeln bei neueren Gentechnikverfahren. Zu diesen Methoden gehört auch die Genomeditierung wie CRISPR-Cas, mit denen präzise Eingriffe im Erbgut der Pflanzen vorgenommen werden können, sodass bestimmte Genabschnitte blockiert oder auch angeschaltet werden. Artfremde Gene werden dabei nicht eingebaut. Die EU-Kommission möchte diese Züchtung, wenn sie nicht mehr als 20 solcher gentechnischen Veränderungen aufweisen, den Pflanzen gleichstellen, die bisher konventionell gezüchtet wurden. Gestern haben wir an dieser Stelle die Argumente und Bedenken der Umweltschützer und der Grünen-Fraktion im Europaparlament gehört. Heute wollen wir den Befürwortern Gelegenheit geben, das Verfahren und seine Potenziale zu verteidigen. Ich sprach kurz vor der Sendung mit Matthias Berninger, der ehemalige Politiker der Grünen, ist seit 4 Jahren Cheflobbyist beim Chemie- und Agrarkonzern Bayer. Von Berninger wollte ich wissen, welche geneditierten Sorten für die Landwirtschaft in Europa überhaupt von Interesse wären.
Also zum einen ist es so, dass Europa viel stärker als viele andere Regionen unter den Klimaveränderungen leidet. Das heißt, Resistenz gegen Hitze ist sehr wichtig. Zum zweiten sehen wir die Zunahme von Pilzerkrankungen. Das heißt, Widerstandsfähigkeit gegen Pilzerkrankungen ist entscheidend. Und zum Dritten ist es ja so, dass wir sehr viel darüber reden, dass man die Zeit, wo sonst nichts auf dem Acker wächst mit Cover-Pflanzen, also mit Pflanzen, die dann zusätzlich genutzt werden, überbrücken will. Und Geneditierung kann aus diesen Pflanzen Nutzpflanzen machen. Und auch das könnte die Chance sein, auf bestehender Fläche mehr zu produzieren.
Lohnt sich da nicht auch einfach der Blick in ohnehin jetzt schon heißere Regionen? Und wenn man jetzt auf Kichererbsen setzen würde, auf dem deutschen Acker, könnte man der Situation vielleicht genauso Herr werden?
Also da sprechen Sie ein gutes Beispiel an. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten. Bei Kichererbsen ist es so, dass die heute einen relativ hohen Protein-Content haben. Mit der Hilfe von Geneditierung arbeiten wir an Pflanzen, die doppelt so viel Protein produzieren können. Und auch da wieder hat man ein Beispiel, wie man auf weniger Fläche nachhaltiger mehr produzieren kann.
Was macht Sie da so zuversichtlich? Weil ich meine, diese neuen gentechnischen Verfahren sind ja so neu gar nicht. Es gibt eine geneditierte Nutzpflanze, die bisher in etwas größerem Umfang angebaut wurde. Das ist eine Sojabohne, die hat einen veränderten Fettsäureanteil. Und die wurde eigentlich wegen enttäuschender Erträge wieder vom Markt genommen. Warum glauben Sie, dass es jetzt bei zum Beispiel Weizen oder Kichererbsen größere Erfolge gibt?
Wir geben jedes Jahr 2,5 Milliarden Euro für Forschung in dem Bereich aus. Das ist mehr als jedes andere Unternehmen oder jede andere Institution in der Welt und haben daher einen sehr guten Überblick, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist völlig klar, dass auch bei dieser neuen Technologie wir natürlich sehr viel lernen müssen. Aber die Beispiele, die wir haben, von Bananen, die gegen Pilze resistent sind, von Cassava, einer ganz wichtigen Pflanze in Afrika, von sehr, sehr wichtigen Nutzpflanzen, Energiepflanzen, die eben wachsen, wenn sonst nichts auf dem Acker wächst, treiben meine Zuversicht, dass diese Technologie uns Durchbrüche ermöglicht und vor allem in einem Tempo ermöglicht, die es der Welt auch ermöglicht, dann natürlich sowohl klimaresilienter als auch ernährungssicherer zu sein.
Es gab ja schon vorab sehr viele Versprechen, dass gentechnisch veränderte Nutzpflanzen zum Beispiel den Pestizideinsatz reduzieren würden. Dieses Versprechen ist seinerzeit nicht und auch bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen. Rund 75% der weltweit angebauten Sojabohnen, die sind ja gentechnisch verändert und zwar derart, dass sie resistent sind gegen das auf sie zugeschnittene Pestizid. Und anders als angekündigt, ging diese verstärkte Nutzung der gentechnisch veränderten Sorten, also Soja in dem Fall, mit einem massiven Anstieg des Glyphosateinsatzes einher. Jetzt kommen natürlich die Kritiker und sagen, uns wurde schon einmal von dieser Branche versprochen, dass gentechnisch veränderte Nutzpflanzen irgendwie die Revolution bringen auf dem Acker. Es hat einmal nicht funktioniert. Wie nehmen Sie den Wind aus den Segeln?
Es ist völlig richtig, dass wenn man herbizidtolerante Pflanzen verwendet, dass herbizidtolerante Pflanzen mehr Herbizideinsatz zur Folge haben. Aber sie haben auch einen entscheidenden Vorteil. Sie müssen nicht mehr pflügen. Das heißt, sie haben weit weniger Bodenzerstörung, weit weniger CO2-Emissionen, die mit dem Ackern verbunden sind. Das ist ja der große Vorteil dieser Plattform, die sich ja auch durchgesetzt hat überall in der Welt, und selbst in China, die viele Jahre skeptisch waren, jetzt eingeführt wird. Dann gibt es eine andere Technologie. Da geht es darum, dass Pflanzen einen Bacillus produzieren können, den Bacillus thuringiensis, der übrigens auch im Ökolandbau eingesetzt wird. Und diese BT-Pflanzen haben den Insektizideinsatz um mehr als 90% reduziert. Das wird nicht gern gehört von den Gegnern dieser Technologie, aber ist ein Zeichen, dass Fortschritt möglich ist. Und ganz generell gilt, dass wir eine Entkopplung haben von der Landnutzung und der Agrarproduktivität. Auch das ist möglich aufgrund dieser neuen Technologie.
Jetzt muss ich aber doch noch kurz dagegen halten. Der Glyphosateinsatz, gerade in Bezug auf gentechnisch verändertes Soja, der hat sich ja verneunfacht, allein in den USA. Also von daher hat das Argument nicht so richtig gegriffen, dass man den Pestizideinsatz damit reduzieren kann.
Also der Glyphosateinsatz hat sich in der Tat erhöht. Das hängt aber damit zusammen, dass die Landwirte nicht mehr pflügen müssen. Sie haben große Probleme mit Sandstürmen in China, weil dort der Boden gepflügt wird und bei Trockenheit wird dann der Boden auch entsprechend vom Wind verweht. Sie haben diese Probleme nicht mehr in den USA oder aber sie haben diese Probleme nicht in Südamerika, weil dort eben ganz andere Technologien möglich sind, pfluglose Bodenbearbeitung. Das heißt, Herbizideinsatz nimmt zu, Insektizide, die häufig viel giftiger sind, Insektizideinsatz hat massiv abgenommen.
Ich werde mich jetzt nicht verlieren in den bestimmten Insektiziden, die zwar in der Menge weniger geworden sind, aber in ihrer Tödlichkeit einfach zugenommen haben. Lassen Sie uns mal auf die Züchtung schauen. Um so viele neue Sorten zu entwickeln mit neuen Eigenschaften, erfordert es ja ein Gros an Forschung. Wie wollen Sie die Investitionen in diese Züchtung solcher Pflanzen finanzieren?
Also zunächst mal ist es so, dass wir glauben, es bedarf sowohl staatlicher Forschung in dem Bereich als auch unternehmerischem Engagement. Das heißt, wir haben sehr viele Beispiele für Pflanzen, die in staatlichen Forschungsinstituten entstehen. Häufig werden die auch dann den Landwirten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das, was unsere Forscherinnen und Forscher erforschen, ist natürlich dann mit Lizenzen verbunden. Und das ist auch nötig, weil wir ansonsten nicht rechtfertigen können, dass wir Forschungsetats in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro haben. Nur zum Vergleich, die globalen Großforschungsinstitutionen im Agrarbereich, die unter der schönen Überschrift CGIAR zusammengefasst sind, haben etwa ein Drittel des Budgets, das wir haben.
Diese Lizenzen, wie wollen Sie überprüfen, dass das von Ihnen gentechnisch veränderte Saatgut auf einem bestimmten Acker ausgebracht wurde?
Also zunächst mal ist es so, dass wir auch in den USA bei der Einführung von neuen Technologien gemerkt haben, dass unsere Kunden, die Landwirte, bereit sind, für neue Technologien zu zahlen, wenn sie das Versprechen entsprechend auch halten. Das heißt, wenn sie höhere Erträge und auch geringeren Einsatz zum Beispiel von Insektiziden zur Folge haben. Insofern mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass wir auch in der Lage sind, hier Verträge mit unseren Kunden abzuschließen. Wichtig ist, dass es ein privates Engagement in der Forschung, die Innovationen viel schneller auf den Markt bringt, nur dann gibt, wenn dieses intellektuelle Eigentum auch geschützt ist.
Wie wollen Sie denn den Verbrauchern und Umweltschützern die Sorge nehmen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen mit dieser Form, also mit diesem Gen-Editing, das heißt also gezielte, punktuelle Basenveränderungen, 20 an der Zahl dürfen ja vorgenommen werden. Ob die Zahl so erhalten bleibt, ist ja nun auch die Frage. Aber wie wollen Sie diesen Verbrauchern und Umweltschützern die Sorge nehmen, dass da gentechnisch veränderte Pflanzen auf den Acker kommen und damit ins Freiland, von dem wir nicht wissen, wie sie sich am Ende in der Umwelt verhalten?
Also wir haben heute eine Situation, wo sie im Reagenzglas Gene von Pflanzen mit Radioaktivität bestrahlen und hoffen, dass diese Pflanzen sich dann so verändern, dass gewünschte Eigenschaften, zum Beispiel eine Pilzresistenz, ermöglicht wird. Mit Geneditierung können wir viel zielgenauer solche Veränderungen vornehmen. Wir wissen ja heute viel mehr über das Genom von Pflanzen als noch vor 10, 15 oder 20 Jahren. Und durch diese zielgenauere Vorgehensweise gibt es weit weniger Probleme als bei dem Saatgut, das heute im Markt ist, das übrigens auch vom Ökolandbau verwendet wird. Es gab ja neulich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu dieser sogenannten Mutagenese, wo der Europäische Gerichtshof gesagt hat, ist überhaupt kein Problem, mit Radioaktivität entsprechende Sequenzen zu bestrahlen. Und wenn das kein Problem ist, dann kann ich Ihnen versichern, ist Geneditierung mit Sicherheit die bessere, zielgenauere und vor allem schnellere Lösung.
Nun kann man ja mit der Veränderung von nur wenigen Basenpaaren eigentlich auch ziemlich viel anrichten. Ich denke jetzt einfach nur an Krebs und ein völlig ungerichtetes Wachstum.
Ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen. Und umgekehrt muss man sich die Frage stellen, wenn man diesen Technologien anders als in anderen Teilen der Welt nicht die Möglichkeit gibt, auch in Europa zum Einsatz zu kommen, dann wird zum Beispiel die Produktivität von Weizen in Europa so zurückgehen, dass in Europa selbst weniger exportiert werden kann. Und so wie wir es heute bei der Ukraine schon sehen, werden andere Regionen dann Hunger leiden. Das heißt, das Risiko, solche Technologien nicht einzusetzen, ist um so viel größer als die Risiken, die Sie hier beschreiben. Und hinzu kommt, dass wir natürlich erheblich investieren in die Sicherheit von solchen Technologien. Das machen wir übrigens seit über 30 Jahren. Es gibt weit über 4.000 Studien, wo es auch um die Risiken von Gentechnologie geht. Und nicht eine dieser Studien hat die Gefahren und Risiken, die immer vorgetragen werden, bestätigt. Was sich aber bestätigt ist, dass die Zahl der Hungernden zunimmt, wenn wir den Klimawandel nicht die Stirn bieten.
Heute Mittag präsentiert die EU-Kommission ihren Vorschlag für neue Regeln für gentechnisch veränderte Pflanzen. Welche Vorzüge das für die Agrarkonzerne bringt, darüber sprach ich mit dem Cheflobbyisten bei Bayer, den ehemaligen Grünen-Politiker Matthias Berninger.